Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer echt coolen Heldin, die wir im neuen Roman von Katharina Adler kennenlernen. Igelhaut heißt das Buch. Wie die Hauptperson und was es damit auf sich hat mit Haut und Namen, all das wird uns die Autorin erzählen. Katharina Adler ist unser Gast heute in der Lesart. Fein, dass Sie wieder zuhören. Und wir freuen uns jetzt, dass Katharina Adler mit uns verbunden ist, die Autorin aus München, die schon mit ihrem ersten Roman Ida Furore gemacht hat, die Geschichte ihrer ziemlich kantigen Urgroßmutter, die bei Sigmund Freud auf der Couch lag. Jetzt lesen wir wieder von einer Heldin, die immer weiß, was sie will, im neuen Roman Igelhaut. Willkommen, guten Morgen, Frau Adler.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
I wie Ida, I wie Igelhaut, denn auch das ist ein Name, Sie haben es mit dem I, oder ist das Zufall?
Das ist tatsächlich totaler Zufall und ich habe selbst erst gar nicht gemerkt, es musste mir jemand anderes mich darauf hinweisen und dann habe ich mich aber gefreut, weil es ja doch irgendwie ganz schön ist.
Wie sind Sie denn auf diesen Namen gekommen? Also Igelhaut schreibt sich ohne E und das ist der Name der Hauptperson. Sie hat keinen Vornamen im ganzen Roman, sondern heißt immer nur die Igelhaut.
Ja, das war für mich ganz wichtig. Also tatsächlich, bevor ich den Namen hatte, wusste ich, dass meine Hauptfigur nur mit Nachnamen im Roman vorkommen wird und so genannt werden wird. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich mir gedacht habe, dass so Nachnamen meist männlichen Protagonisten eher zugeschrieben werden und weibliche Protagonistinnen meistens eben Vor- und Zunamen haben. Und da dachte ich, zieh ich mal hinterher. Diesen Plan gab es eben schon länger und dann habe ich nach einem Nachnamen gesucht und habe dann tatsächlich zufällig jemanden kennengelernt, die diesen Nachnamen trägt und ich wusste von der ersten Minute an, das wird sein, das ist der Name.
Das ist, also wirklich keine Erfindung, wo man jetzt sagen könnte, schriftstellerisch, ein Igel, Stachelkleid und die Haut, das hat irgendwie so eine hohe Symbolkraft. Ist eigentlich, also es gibt tatsächlich jemand, der Igelhaut heißt.
In der Tat, aber natürlich ist mir die Symbolkraft dann klar gewesen.
Die kommt natürlich noch dazu. Erzählen Sie uns doch mal, wer das eigentlich ist. Also ich könnte sie jetzt natürlich selber beschreiben, die Igelhaut, aber ich würde mich mal interessieren, mit was Sie anfangen. Wer ist denn das?
Die Igelhaut ist eine Schreinerin Mitte 40, die eine Werkstatt in einem Hinterhof betreibt und da im Grunde eigentlich nur ihre Ruhe haben will und so ihre kleine Freiheit leben möchte. Aber dann kommt immer wieder die Nachbarschaft ihr in die Quere und ein Mann, mit dem sie schon einmal eine Beziehung hatte und der jetzt wieder neu anknüpfen möchte. Und insofern wird ständig diese Ruhe und diese kleine Freiheit in Frage gestellt. Und manchmal gefällt das der Igelhaut und oft knurrt sie aber ein bisschen auch.
Ich meine, sie hat so ein cooles Naturell. Ne? Also sie trinkt gerne mal einen Whisky, hat immer ein bisschen Probleme mit ihren Zähnen, ihre Liebesgeschichten, könnte man sagen, sind ein bisschen prekär. Sie haben es schon angespielt. Und gleichzeitig hat sie aber so einen reschen Blick auf die Welt. Also ich habe mich trotzdem ein bisschen erinnert gefühlt an ihren ersten Roman, da die Ida, ihre Urgroßmutter, die gab es nun wirklich. Das ist auch so eine kantige Figur, die aber auch irgendwo genau weiß, was sie will. Und das ist auch die Igelhaut. Also die geht durchs Leben und geht durch dieses Mietshaus und durch die Parteien doch mit einem sehr, sehr kühlen Blick.
In der Tat sehe ich da auch Verbindungen. Es war auch so, dass diese Figur der Igelhaut quasi bei mir angeklopft hat, als ich gerade dabei war, mein Manuskript von Ida fertigzustellen. Mhm. Und ich denke, es kam dann so aus einem Impuls heraus, dass mich weiter solche kantigen Frauenfiguren interessieren. Aber diesmal wollte ich im Hier und Heute erzählen, nachdem eben mein erster Roman so um 1900 gespielt hat. Ich wollte eben von einer zeitgenössischen Frau erzählen, die mit allem quasi umgeben ist, was uns auch umgibt. Also es war sozusagen eine Weiterführung des Projekts.
Mhm. Interessant ist natürlich auch die Entourage um Igelhaut herum. In diesem Mietshaus, also da wohnt der Uli, der Igelhaut zu einer ungeliebten oder gewonnenen Ägyptenreise einladen will. Er fährt dann gar nicht mit, sondern sie muss alleine hingehen, so all inclusive Ägypten. Dann gibt es die Valeria, die Supermarktkassiererin, die Igelhauts Wohnung während ihrer Abwesenheit ja mal für eine kleine Sexorgie nutzt. Und dann kommt eine Kundin, die Nonne Schwester Amal Burga dazu, und dann gibt es den Zenker, den Proll, der seine Frau schlägt in Wohnung. Das ist so eine Art, so ein Kabinett, das sie da so errichten aus Figuren. Wie haben sie das versammelt?
Tatsächlich sind das alles Figuren, die zwar einerseits sehr fiktional sind und trotzdem in der Realität verwurzelt sind. Also es gibt für all diese Figuren Vorbilder, die ich so erlebt habe, ohne dass die sich aber kennen würden oder eben eine Gemeinschaft bilden würden. Ich habe quasi meine Erfahrungen, die ich so mit den verschiedensten Menschen gemacht habe, zu einer Gemeinschaft versammelt.
Das ist oft drollig, aber manchmal auch so, also wenn es um den Zenker geht und seine Ehefrau, ne, die verlässt ihn dann, aber dann kehrt sie wieder zurück, und die Igelhaut, die beobachtet das sozusagen mit so einem Überblick. So verschiedene Rezensenten haben schon aufmerksam gemacht bei ihrem Roman, dass es da so eine Art mythische Spur gibt. Also auf der ersten Seite fällt schon ein Name, Herakles, das ist ein Imbissbesitzer, und dann später gibt es noch eine Thea. Und naja, und man könnte schon dieses Haus so ein bisschen wie so eine Art Olymp sich vorstellen, wo also verschiedene Figuren, Gottheiten da sitzen und drüber thront die Igelhaut. Ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber ich finde es eigentlich ein charmantes Bild.
Ganz und gar nicht überinterpretiert. Das ist tatsächlich auch ein Schreibansatz, den ich hatte, dass ich mir überlegt habe, ich habe diese Hauptfigur, ich habe ihre Nachbarschaft, dieses Mietshaus, und in der Tat, während des Schreibens habe ich immer wieder dieses Personal und wo sie leben als Olymp betrachtet und eben die Götter, die darin leben. Das war für mich auch so eine Art, darüber nachzudenken, was eigentlich hinter unserem Alltag steckt, und dass es auch eine Frage der Perspektive ist, wie besonders wir diesen Alltag wahrnehmen und ihn nicht einfach so wegleben. Und ich glaube, dieser Ansatz hat mir eben schon geholfen, dieses Alltägliche zum Leuchten zu bringen. Aber wie Sie es auch schon gesagt haben, für mich war es wichtig, dass es keine Schönfärberei ist. Also es ist nicht alles gut und es endet auch nicht alles glücklich.
Ich meine, man kann sagen, in dem Roman passiert nicht viel, genauso wenig wie in einem normalen Leben, wo immer viel passiert, aber es ist vielleicht jetzt gar nicht das große Erzählenswerte, sondern das macht den Charme ihres Buches aus. Deswegen liest man es gern, weil man so das Gefühl hat, man taucht so ein bisschen in so ein eigenes, ja, in den eigenen Alltag ein, weil man so viele Situationen wiedererkennt. Ich meine, hinter diesen oft amüsanten Geschichten, es gibt auch tragische, steckt ja so auch ein großes gesellschaftliches Thema, ne? So die Geschichte von Freundschaft, Solidarität, Verbundenheit, auch Anonymität, Großstadt, wie es in so einem Mietshaushalt ist. Immer so eine Mischung aus Nähe und dann doch, man will für sich sein. Also ist es eigentlich so ein bisschen eine Soziologie des Alltags, die Sie da entwerfen, oder?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel den Begriff der Solidarität oder was Solidarität bedeutet. Da habe ich mich tatsächlich, bevor ich angefangen habe zu schreiben, auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Also Solidarität als Ressource im Alltag, die oft übersehen wird, die gleichzeitig aber auch idealisiert wird. Das heißt, oft sehen wir Solidarität als eine unendliche Ressource. Das ist sie aber einfach nicht. Solidarität ist endlich, aber sie ist eben viel mehr in unserem Alltag da, als wir es oft wahrnehmen. Etwas anderes, was mich auch beschäftigt hat in dem Roman, Sie haben es ja schon angesprochen mit den Backenzähnen. Meine Hauptfigur, die hat recht große Probleme mit ihren Zähnen. Und das führt dazu, dass sie relativ aufwendige Zahnreparaturen vornehmen muss, die eben auch kosten. Und das ist etwas, worüber ich auch in dem Roman nachdenke, ohne jetzt zu einer Antwort zu finden, aber schon dieses, dass wir eigentlich die ganze Zeit im Kapitalismus verwickelt sind, mit ihm leben müssen und wie kommen wir da durch? Also der Kapitalismus ist eigentlich die ganze Zeit präsent, egal was wir tun.
Stimmt, es geht viel ums Geld. Beim Zahnarzt hätte ich jetzt eher gedacht, da hat mich eher charmiert, dass sie den jungen, hübschen Zahnarzt ja flach legt, die Igelhaut. Aber wir sollten unbedingt noch...
Das schließt sich ja nicht aus.
Es schließt sich ja nicht aus. Aber wir müssen unbedingt auf noch eine Person kommen, Frau Adler. Nämlich, es gibt auch in diesem Haus eine Schriftstellerin, die, ja, könnte man sagen, so ein bisschen sogar das Ruder übernimmt. Also man merkt es auch bei der Erzählhaltung. Die Perspektive wechselt dann so von der so personalen Erzählerin zur Ich-Perspektive. Es wird plötzlich, ja, doch ein bisschen düster. Wir lesen die Gedanken der Schriftstellerin über Schreiben, über Literatur und wie man ihrer Meinung nach Konflikte erzählen sollte. Und unwillkürlich denkt man dran, hat die Katharina Adler vielleicht auch sich da ein bisschen selbst porträtiert, wie sie in einem Haus sitzt und sagt, was schreibe ich denn, was ist denn mit den Geschichten all der Leute, die um mich herum vorgehen? Es hat ein bisschen so eine Art von, ja, so eine poetologische Spur neben der mythischen, richtig?
Absolut. Das ist für mich das Poetologie-Kapitel, ohne dass ich mich aber selbst darin sehe. Ich habe es eher so gesehen, dass es so eine Art Poetologie ex negativo ist. Also, dass diese Schriftstellerin sich Gedanken über die Hausgemeinschaft macht, wie man das eben erzählen könnte und wie ich es eben aber gerade nicht erzählen möchte. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene in dem Buch, denn die Nachbarschaft fängt irgendwann an zu ahnen, dass diese Schriftstellerin über sie schreibt.
Genau.
Und beginnt dann auch selbst Vorschläge zu machen, wie sie denn erzählt werden wollen. Also das heißt, auch da wieder werden so die Götter des Hauses, die Nachbarschaft wird eigenmächtig und möchte ihre eigene Geschichte erzählen. Und deshalb, darin ist eben ein Nachdenken darüber, wie wollen wir Geschichten erzählen, was wollen wir erzählen und wer erzählt eigentlich auch.
Katharina Adler, schön, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Ich sag danke.
Und der Roman von Katharina Adler, Igelhaut, ist bei Rowohlt erschienen, hat 288 Seiten und kostet 23 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Maxine, ich bin 25 Jahre alt und ich bin medizinische Fachangestellte. Ich lese das Buch 1795, das ist so ein Krimiroman von Niklas Natt-O'Dorg. Also das spielte im Jahr 1795 in Stockholm in Schweden und ja, wie die Zeit da halt so ist und Politik und sowas alles. Das sind halt so zwei Detektive, sage ich jetzt mal, die halt versuchen so ein... eine bestimmte Person zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Und da wird halt auch beschrieben, wie die leben, in welchen armen Verhältnissen, halt jetzt nicht wie wir irgendein bequemes Bett haben, sondern einfach nur eine Pritsche, wo Läuse hausen und Hafenleben auch, Stadtleben damals und ja, arm und reich, das trifft so aufeinander. Ja, ist sehr spannend, kann ich empfehlen. Ist jetzt der dritte Teil und bin sehr fasziniert.
Aus Berlin kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Maxim ist begeistert von 1795. Winge und Kardell ermitteln den Bestseller-Krimiroman aus dem historischen Stockholm von Niklas Natt-O'Dorg. Im Piper Verlag gibt es das Taschenbuch mit 528 Seiten für rund 17 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Fantasy-Science-Fiction aus den USA jetzt, dem Blitz zu nah, eine Erzählung der Ereignisse aus dem Jahr 2454. So heißt der erste Roman von Ada Palmer, einer knapp 40-jährigen Autorin und Historikerin. Mit diesem Debüt wurde sie gleich preisgekrönt. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen und unser Kritiker Martin Hahn hat die knapp 700 Seiten gelesen. Wir sind mit ihm verbunden. Hallo.
Hallo, Herr Scholl.
Ich habe ein bisschen gespickt, Herr Hahn. Das Buch beginnt mit einem ausführlichen Gebet an den Leser. Und das endet so: Diese Geschichte wird Sie früher oder später von allein dazu bringen, mich zu hassen. Das ist doch mal ein Start, habe ich gedacht. Wer spricht denn so?
Ja, das ist Mycroft Kenner. Das ist ein Verbrecher und dessen Strafe ist es, lebenslang gemeinnützige Arbeit, Dienste zu leisten. Das heißt auch sitzen, essen, schlafen. Das darf er alles nur nach Erlaubnis seiner Auftraggeber. Und zu denen gehören die mächtigsten der Welt. Die gebrauchen Kenners Talente. Er spricht zum Beispiel unzählige Sprachen. Und die gebrauchen ihn zum Beispiel als Botenjungen, als Ermittler, als diplomatischen Zwischengänger. Mycroft Kenner ist aber auch unser Erzähler. Und an einer Stelle sagt er, ich bin das Fenster, durch das Sie das herannahende Gewitter betrachten.
Und wo kommt es her, dieses Gewitter? Dem Blitz zu nahe? Wo sind wir da? Bei welchen Ereignissen denn aus dem Jahr 2454?
Wir müssen uns da kurz die Welt 2454 anschauen. Also geografische Nationalstaaten, die wurden abgeschafft. Stattdessen regieren 7 sogenannte Hives die Welt, also Gruppierungen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Schon die allein zu lesen macht großen Spaß. Die sind auf dem Einband des Buchs abgedruckt. Und wer erwachsen wird, der kann ganz freiwillig die Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen wählen. Nach Kirchenkriegen ist auch Religion tabu, genauso wie Geschlechterrollen. Und all das führt dazu, dass weltweit Frieden herrscht, schon seit Generationen. Aber dann, sonst wäre es ja kein 700-Seiten-Roman geworden, wird ein politisch sensibles Dokument gestohlen. Und dann taucht noch ein eigenartiges Gerät auf, mit dem man die digitale Überwachung überlisten kann. Und dann gibt es noch ein Kind mit gottgleichen Superkräften und all das bringt dieses Gleichgewicht zwischen diesen Hives ins Wanken und damit auch den Weltfrieden. Und deswegen beginnt die Jagd nach dem Dieb dieses politisch sensiblen Dokuments.
Und der Jäger ist dann jener Mycroft Kenner, tolle Hauptfigur.
Genau, das genau das ist so und der begleitet uns durch diese Mischung aus Fantasy, Sci-Fi-Märchen, Krimi und Modenschau, muss man fast sagen, denn die Autorin, die zelebriert die Kostüme ihrer Protagonisten auf eine Art und Weise, wie ich selten gesehen habe. Und dieser Mycroft Kenner, das lernen wir bald, der hat eine schockierende Vergangenheit, das Verbrechen, was ihn zu dieser Strafe gebracht hat. Also Ada Palmer, die füllt ihre Welt bis zum Bersten mit neuen Ideen, bis das Buch fast platzt, würde ich sagen, mit einer literarischen Sprache und sehr starken Bildern auch.
Apropos Sprache, Ada Palmer ist ja auch Professorin für Geschichte, lehrt an der Universität Chicago, ganz ernsthaft Spezialgebiet Renaissance und 18. Jahrhundert. Und in jenem Gebet an den Leser, der sich vorhin zitiert hat, da entschuldigt sich der Erzähler, dass er ja in der Sprache der Aufklärung eben des 18. Jahrhunderts schreiben würde. Wie klingt das denn dann in so einem Science-Fantasy-Fiction-Roman?
Also auf der einen Seite klingt das so, wie wir heute klingen. Also der Erzähler entschuldigt sich an der Stelle vor allem für die Nutzung von Pronomen wie er und sie. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir leben ja hier in der Zukunft in einer vermeintlich geschlechtergerechten Gesellschaft. Und dazu kommt noch, apropos 18. Jahrhundert, dass Ada Palmer da immer wieder historische, philosophische Referenzen aus dem 18. Jahrhundert einwebt in ihre Geschichte. Also da wird Voltaire von den Protagonisten diskutiert oder Jean-Jacques Rousseau oder der Marquis de Sade. Das verstehen wir alles noch. Was dann ganz anders klingt im Buch als wir heute, das ist eine neue Sprache aufgrund dieser Idee einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Und für die deutsche Übersetzung, da hat die Übersetzerin Claudia Kern auf sogenannte Sylvain-Konventionen zurückgegriffen. Die gibt es wirklich als Idee, um diese geschlechtsneutrale Sprache zu schaffen. Und das klingt dann zum Beispiel so wie dieser Satz hier. Mycroft ist den Geliebten meinins Geschwists Thisbe. Also das ist nicht immer einfach zu lesen. Ja? Und die Übersetzerin sagte mir auch, das war nicht einfach zu übersetzen. Denn im Deutschen ist diese genderneutrale Sprachidee auch recht kompliziert. Es gibt viele Worte, Berufe, denen wird ein Geschlecht zugeordnet. Im Englischen kann man da einfacher arbeiten mit they und the. Aber um dieser Idee der Autorin gerecht zu werden, hat man im Deutschen eben versucht, das konsequent durchzuziehen mit dieser genderneutralen Sprache. Ich denke, das ist eine gute Idee, das hemmt den Lesefluss aber etwas und das nervte mich dann ein wenig.
Es gibt, wie ich gelesen habe, Herr Hahn, schon 3 weitere Terra Ignota-Romane, so werden sie nämlich überschrieben, das ist also diese Welt von Ada Palmer. Zweite Teil wird im Juli auf Deutsch erscheinen. Ja, freuen Sie sich drauf? Sind Sie gespannt, wie es weitergeht oder doch ein bisschen zu genervt?
Nee, muss ich sagen, dann doch nicht so genervt, dass ich keine Lust auf die nächsten Bücher habe. Also Palmer erzählt das so originell, ist auch so gekonnt übersetzt dann doch. Und die Welt ist so bunt und so facettenreich und auch so wohl durchdacht, dass ich mich da schon freue auf das, was kommt. Und man muss sagen, Palmer hat hier als Historikerin einmal mehr bewiesen, wer die Vergangenheit gut kennt, der schreibt auch besser über die Zukunft.
Okay, erstmal jetzt Der Blitz zu nahe lesen. Band 1 der Terra Ignota-Reihe von Ada Palmer, jetzt auf Deutsch im Panini-Verlag veröffentlicht mit 672 Seiten für 19 Euro. Übersetzt aus dem Amerikanischen hat das Buch Claudia Kern. Vorgestellt hat es uns Martin Hahn. Martin Hahn, danke Ihnen und Ihre Besprechung und alle Angaben zum Buch zur Autorin. Lesen Sie wie immer bequem nach im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Hier im Deutschlandfunk Kultur, wo es jetzt bei uns noch heißt, es war die Nachtigall und nicht die Lerche, frei nach Shakespeare und einem hochmusikalischen Buch, das die Verhaltensbiologin und Nachtigallenspezialistin Silke Kipper jetzt pünktlich zur Frühlings- Sing-Saison veröffentlicht, die Nachtigall, ein legendärer Vogel und sein Gesang. Hallo, guten Tag, Frau Kipper.
Schönen guten Tag.
Die ersten Zeilen Ihres Buches, die kann man nicht zitieren, sondern man muss sie singen. Drei Zeilen transkribierter Nachtigallengesang. Ich versuche es natürlich erst gar nicht. Können Sie es?
Es wäre vermessen, wenn ich denken würde, es würde irgendwie nachtigallisch klingen, aber da Herr Bechstein es versucht hat, zu Papier zu bringen, versuche ich es auch wieder zu lesen. Jede Nachtigall kann es besser, dennoch. Tiu, 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 spitze qua, tiu, 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 tix, quatio, 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 zquo, zwo, zquo, zwo, zwo, zü, 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 quorati, pipiki, Zierading.
Da sind wir schon, vielen Dank, Silke Kipper, da sind wir ja schon mittendrin in dieser biologischen Eigenart dieses herrlichen Vogels. Aus durchschnittlich 180 Strophenarten, habe ich gelernt bei Ihnen, besteht der Gesang eines Männchens. Wie man das rauskriegt, wäre wohl ein eigenes Kolleg. Aber ist das schon mal das Besondere, warum uns Menschen gerade dieser Nachtigallengesang so auffällt und schön ins Ohr geht? Große Vielfalt.
Ich denke, dass die große Vielfalt, diese 180 und bei manchen Männchen sind es ja sogar 200 Strophen, dass wir das gar nicht raushören können. Und das merken wir auch bei den alten Naturforschern, die hören, dass da sehr viel Unterschiedliches gesungen wird. Aber dass es am Ende doch so viele stabile Strophen sind, das macht unser Ohr nicht oder schmeichelt unserem Ohr nicht. Ich denke, es ist eine Mischung aus diesem nächtlichen Gesang, der einfach sehr viel schöner und deutlicher wahrzunehmen ist als der Morgenchorus, wo so viele Vögel singen. Vielleicht sind es auch die Wiederholungen, die Frequenzen, der Wechsel, eine Mischung aus dem.
Einzigartigkeit. So in Trennung und Betonung der Silben eröffnen Sie Ihr Kapitel. Der Kern dieser ein Kern dieser Einzigartigkeit könnte auch sein, dass die Nachtigall ihre Lieder sogar lernt.
Tatsächlich tun das alle Singvögel. Alle Singvögel müssen das, was sie singen, am Beginn ihres Lebens in einer Form lernen. Selbst die Meisen, die mit 2, 3 Strophen auskommen oder der Buchfink. Aber es wird gelernt und deswegen sind die Singvögel tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Feld für die Verhaltensforschung und für die Lernforschung, weil das gar nicht so viele Tiere machen, dass tatsächlich Lautäußerungen gelernt werden müssen. Die Nachtigall ist nochmal der Renner unter den Singvögeln, weil sie eben tatsächlich so viele unterschiedliche Dinge lernt, die dann aber in ihrem Leben immer wieder auf gleiche Art und Weise benutzt. Also was die Nachtigall macht, ist kein Free Jazz aus einigen Elementen, sondern sie singt das, ihre 180 Strophen sozusagen, immer wieder sehr sauber auf gleiche Art und Weise ab.
Wie ging es bei Ihnen eigentlich persönlich los, Frau Kipper, also mit der Faszination für die Nachtigall? Sie sind in Großstadt Berlin Kind gewesen, ein Unikurs Bioakustik soll eine entscheidende Rolle gespielt haben, ne?
Ganz genau, das war es. Vorher war ich so ignorant, wie tatsächlich viele Berliner sind und ich könnte es auch andersrum formulieren, viele, viele Berlinerinnen und Berliner wussten garantiert viel, viel mehr als ich über diesen kleinen Vogel und ich habe wirklich am Anfang auch jedes, es war kein Fettnäpfchen, aber jedes Unwissenheitsnäpfchen mitgenommen. Ich wusste nicht, dass sie am Boden brüten. Ich wusste überhaupt nicht, dass es in Berlin überhaupt Nachtigallen gibt. Ich dachte, so ein legendärer Vogel, der gehört irgendwo in die schöne Natur, ins Brandenburgische, weit, weit weg von der Stadt. Ich wusste nicht, dass sich Nachtigallen tatsächlich gut beobachten lassen und dass sie sogar in gewisser Weise eine von den Arten sind, die von einer Stadtanlage wie Berlin richtig profitieren können.
Wir Bücher Lesart Friedel waren natürlich auch gespannt auf das Kapitel Die Nachtigall in der Dichtung. Also wir lernen alles über die Nachtigall, die Brutpflege und die Männchen und die Weibchen. Das ist ganz toll, aber eben auch ein wunderschönes Kapitel gibt es eben über die Dichtung. Ich habe mir diese Verse von Goethe gleich abgeschrieben. Die Nachtigall, sie war entfernt, der Frühling lockt sie wieder. Was Neues hat sie nicht gelernt, singt alte liebe Lieder. Das habe ich gelesen, nachdem ich das Lernkapitel aber schon intus hatte, dachte, na, der alte Geheimrat, war er nicht ajour, ne?
Wollen wir ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen? Er hatte kein Aufnahmegerät und konnte die Strophen danach nicht wieder und wieder anhören und anschauen, um das sicherzustellen. Und ich denke, also ich war auch zunächst mal erbost, wie er sowas behaupten kann über diesen Vogel, wie er sehr viel behauptet wird.
Er war ja wissenschaftlich hoch interessiert, nicht
Werken, wahr? Mhm. Aber er befand sich ja auch als Naturwissenschaftler oder Naturforscher zumindest. Und ich denke, er hat ja recht in dem Sinne, dass wir, wenn in einem Jahr die Nachtigallen da sind und im nächsten Jahr wiederkommen, wir erkennen alle diesen Gesang. Wenn man sich einhört, wirklich auch an der ersten kleinen Strophe, gerade heute Morgen hatte ich es auf dem Weg hierher im Treptower Park, hoch, da sind sie wieder, da sitzt er. Insofern ja, die guten alten Lieder, aber im Detail eben dann doch nicht, weil die Nachtigall zu den Vogelarten gehört, die nicht nur überhaupt ihre Gesänge lernen, sondern die auch jedes Jahr neu umbauen können und neue Dinge einbauen.
Ich habe Sie vorhin logisch auch aufgesagt, die ungeschlagene Nummer 1 der Nachtigallen Bonmots, wie Sie das nennen, Shakespeare, es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Was macht denn generell die Nachtigall anscheinend so überaus anschlussfähig für die Dichtung, für die Literatur? Warum hat sie so viele Dichterinnen und Dichter inspiriert und fasziniert?
Ich habe es versucht, am Ende des Buches in einer Art Rezept für eine Tierart, die einen ähnlichen Status anstreben würde wie die Nachtigall, denn hilft, glaube ich, sehr viel weiter, wenn man sich tatsächlich rar macht über Teile des Jahres. Also wenn man eben damit ja erst ein Bote von Frühling und milden Lüften und lauen Nächten werden kann. Es hilft auch weiter, wenn man sich rar macht im Sinne von, dass man nicht gut zu sehen ist. Also ein Teil des Mysteriums ist eben, dass dieser kleine wahnwitzig schön singende Vogel kaum sichtbar ist. Und wenn er sichtbar wird, ist er ein unscheinbarer grauer oder brauner Vogel. Das heißt, er lädt auch so ein bisschen ein, draufzupacken, was man sich so drunter vorstellt. Und Nachtsingen ist eine ganz große Nummer. Da singen die anderen Arten nicht. Und es ist natürlich die Zeit der Verliebten und der Nachtschwärmer. Und dann, glaube ich, kann man ein ähnliches Image erlangen wie die Nachtigall.
Gibt es einen Nachtigallentext in der Literatur, den Sie besonders schön finden?
Ist ein bisschen schwierig. Da ich Oscar Wilde sehr gerne mag, finde ich auch das Märchen von der Nachtigall und der Rose sehr ansprechend. Wo diese Nachtigall sich ja die Seele aus dem Leib singt und der kenntnisarme Student es einfach nicht begreift, wie es ihm da geschehen ist. Ich habe, als ich das Buch schrieb, mich auch wieder mit Hans Christian Andersens Märchen von der künstlichen Nachtigall auseinandergesetzt und habe da ganz viel gefunden, was mich weiter zum Nachdenken gebracht hat. Ich glaube, die beiden wären es.
Ich wollte Sie gerade fragen, Sie sind ja natürlich eine Wissenschaftlerin und eine Akademikerin. Dieses Buch, es liest sich zauberhaft einfach. Ich bin eigentlich nicht so ein Sachbuchleser von so wissenschaftlichen Büchern, das überblätter ich, aber wirklich habe es auch so gern gelesen. Es ist natürlich solide geforscht und natürlich auch für die Fachleute, die werden nicht hier sagen, hier stimmt was nicht. Aber es war schon eine ganz andere Art von Arbeit, könnte ich mir vorstellen, als so eine normale wissenschaftliche Publikation, oder?
Ja, und ich hoffe, man merkt es im Buch an, das war auch eine Wohltat. Also ich
hat Ihnen Spaß gemacht,
habe
ja
sehr gerne und tue das auch immer noch wissenschaftlich publizieren, aber man muss ja so viel weglassen und all die wunderbaren Anekdoten, die man tatsächlich auch geschenkt bekommt, wenn man in einem Berliner Stadtpark morgens, mittags, abends und nachts mit einem albernen Mikrofon und einem Fernglas steht, ist es ja unglaublich, wie viel Menschen dann teilen wollen. Und da findet es ganz, ganz viel in das Buch.
Ich denke mal, das wird ein Verschenkbuch werden für alle Vogelfreunde und Gartenliebhaber, das Frühlingsbuch. Ich danke Silke Kipper für dieses klangvolle Gespräch und ein schönes Buch. Alles Gute dafür, die Nachtigall, ein legendärer Vogel und sein Gesang von Silke Kipper. Und Nils Hoff, der Illustrator, den wollen wir an dieser Stelle auch erwähnen. Im Insel Verlag ist der Band erschienen mit 176 Seiten für 20 €. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Kipper.
Vielen Dank.